Er ist wieder da, der Schwarze Kanal mit einer brandneuen Folge, aber auch er, Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer, frisch zurück aus dem Urlaub braun gebrannt und bereit, mit mir über die Low- und Highlights der Woche zu sprechen. Herzlich willkommen, dass du wieder bei uns im Studio bist.
Hallo, liebe Caro, wobei wir waren ja gar nicht weg, wir waren nur getrennt durch das Mittelmeer.
Das stimmt, aber du siehst erholt aus.
Ja, das waren schöne 2 Wochen. In Marokko mit dem üblichen Familienwahnsinn im Hintergrund.
Apropos Wahnsinn, den gab es nämlich in der Zwischenzeit auch hier bei uns in Deutschland. Zum Beispiel diese Woche bei Markus Lanz. Kennst du das, wenn du eine Talkshow anschaust und du denkst dir, Wahnsinn, hat sie nicht gesagt. So ein bisschen so ein Fremdschämfaktor hat das, so ging es mir bei Heidi Reicheneck diese Woche. Das hatte hohen Unterhaltungswert, aber auch eben Fremdschäm pur. Wie hast du das gesehen?
Ach, ich weiß nicht, ob Fremdschämen, aber jedenfalls sieht man, es ist ein Unterschied, ob du so lustige kleine TikTok-Videos machst, ne? Mhm. 2 Minuten oder ob du halt eine Stunde bei Lanz durchhalten musst. also gut, Heidi Reicheneck ist ja der Superstar der Linken, wie ich immer gelesen habe jetzt. Angeblich sogar in irgendwelchen Umfragen die beliebteste Politikerin Deutschlands. Ich weiß gar nicht, YouGov wahrscheinlich, also so eine Internet-Rammelbude hat die dann zur beliebtesten Politikerin gekürt. Jedenfalls sitzt sie da und wie sie dann so ist, plappert so los, ne, mit so dieser überdrehten Geschwindigkeit, als ob du beim Vorspulen ja auf die falsche Taste gekommen bist und das einfach jetzt in doppelter Geschwindigkeit abdrehst. Also das große Mieten Sanierungsprogramm, Mietendeckel für 6 Jahre, glaube ich, ist ja der Vorschlag. Und dann interessiert sich halt Herr Lanz auch mal für so Fragen, naja, wie viele Leute betrifft das überhaupt? Ja? Wie viele Mietwohnungen gibt es eigentlich in Deutschland? Tja, und da war sie so ein bisschen blank. Ne?
Weil sie ja auch Migräne hatte.
Ja, das ist nicht super. Also, als sie dann so ins Schwimmen gerät, weil er auch nicht nachlässt, ist es halt so, Lanz kann ja auch so ein bisschen Pain in the Ass sein, ja. Also, wenn er merkt, da ist jemand ein bisschen dünner, dann wird ja immer so nachgehakt und nachgehakt. Und dann sagt sie, ja, also die hat jetzt die Zahlen nicht parat, die habe Migräne. Dachte ich, super, das mache ich jetzt demnächst auch, ne? Ich werde also erwischt dabei, dass ich total ahnungslos bin, ne? Mich um Kopf und Kragen gerade rede und sage, nee, also das ist so gemein, ja, dass ihr jetzt da nachfragt. Ich habe diesen schweren Migräneanfall und habe mich trotzdem in dieses scheiß Studio gesetzt. Ja, so, ja. Nehmt doch mal ein bisschen Rücksicht. Ja, also sie hatte Migräne. Gut, also wenn man selbst von Melanie Ammann vom Spiegel
in Schutz genommen ist.
Ja, nicht in Schutz. Die hat ja auch noch dann irgendwann gesagt, also das geht eigentlich nicht, dass man hier sitzt und gar keine Zahlen parat hat. Also weder wie viele Mietwohnungen es überhaupt in Deutschland gibt, noch, also es hat dann heißt immer, ja, die großen Konzerne, ja, die dann so fahren auf den Rücken der Mietern ihre Geschäfte machen. Kleiner Einwand von Lanz, welche Konzerne sie denn meint. Ja, dieser große Berliner Konzern, ich weiß nicht, wie die heißen, Morovia.
Vonovia,
ja. Dann sagt Lanz, ja, aber die haben doch gerade in den letzten 2 Jahren also alle schwere Verluste gemacht.
Ach,
ja, das Geld hätten die sozusagen wahrscheinlich irgendwie dann versteckt oder so. Und dann geht das die ganze Zeit. Und also wie viel es denn überhaupt Mietwohnungen gäbe im privaten Besitz, keine Ahnung. Ja, so nahm das Unglück seinen Lauf. Es sagt mir natürlich ein bisschen was über den Zustand der Linken heute. Weil in den 70er Jahren, als die ja sozusagen zur wirkmächtigen Formation wurden, ja, da mussten die Anführer ja erstmal alle so die Marx-Engels-Gesamtausgabe gelesen haben oder zumindest so tun, als ob sie sie gelesen hätten. 44 Bände, ja, so diese blauen, schweren Dinger, ja. Allein das Kapital hat, glaube ich, 800 Seiten. Das waren ja so Übungen, so Exerzitien, der man sich dann unterziehen musste, um überhaupt ernst genommen zu werden. Heute setzt sich halt auf TikTok, ja, zeigst deine Tattoo, plapperst so ein bisschen da vor dich hin, ja, verlangst auch so ein Highlight, die Deutsche Bahn zu verstaatlichen, ja, damit endlich alles funktioniert. Klammer auf, die ist im Staatsbesitz, Frau Reicheneck. Die müsst ihr nicht mehr verstaatlichen. Dass sie verstaatlicht ist, ist ja möglicherweise das Problem. Klammer zu, ja.
Aber immerhin ist das Tattoo Rosa Luxemburg.
Ja, das reißt.
Das kompensiert sie.
Das reißt es natürlich raus. Ja.
Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, die hat ja auch Ricarda Lang schon bei Markus Lanz erlebt, die damals mit ihrer Rententhematik so baden gegangen ist. Wie kannst du so blank in eine Talkshow gehen?
Naja, wenn du natürlich die ganze Zeit so dahin segelst und mit allem durchkommst. Und so war das ja. Ich habe das mal gesehen. Also Heidi Reicheneck googelst du. Und dann gibt es also letztlich nur positive Berichterstattung. Also was ihre Tattoos zu bedeuten haben, ja, welche wir noch zu erwarten haben. Ne? Reicheneck der Superstar, Reicheneck, die die Linke gerettet hat, die junge frische Frau. So geht das ja die ganze Zeit.
Du warst auch Fan anfangs?
Genau, ich fand, dass sie einen guten Auftritt im Deutschen Bundestag hatte. Ja? Also, dass sie da jetzt bei Land sitzt und dass die Linkspartei deutlich über die 5% gekommen ist, das hat ja auch wiederum seinen Grund. Also
klar,
die kann ja was.
Ja, ne? Ja.
Nur dann gewöhnst du dich halt irgendwo daran, dass du mit allem ungefragt durchkommst. Zumal ja du im Bewusstsein lebst, für die richtige Sache zu stehen. Ne? Also wer ist denn für höhere Mieten in Deutschland? Ne? Machen wir doch einen Mietendeckel drauf. Klingt ja auch super. Wenn dann gar nichts mehr hilft, bringst du dann irgendwelche Obdachlosen, ja, die dann, das ist doch schrecklich, dass so viele Menschen nicht auf der Straße leben, ja, so, bist du etwa dafür, dass die Menschen auf der Straße
ja, genau,
leben, ja, nein, sagst du, bin ich auch nicht dafür, also Mietendeckel, ne, und deswegen, wenn da mal eben so einer kommt wie Markus Lanz, und das ist ja so ein bisschen sein auch Stick, da so immer so nachzufassen, dann rutscht der ja so nach vorne, ne,
hast du schon, ja, ja,
warst du schon, jetzt ahnst du, also jetzt wird's böse. Und dann, es interessiert mich nochmal. Also ich möchte da nochmal zurückkommen zum Mietendeckel. Wie genau? Und so geht das ja dann über Minuten, ja?
Aber es war ihm dann ganz arg. Es war ihm dann ganz arg, weil sogar Melanie Ammann gesagt hat, dass er aggressiv gefragt hätte. Dann ist er gleich so ein bisschen zurückgerutscht und hat gesagt, wir haben uns alle lieb.
Ja, gut. Aber ich muss schon sagen, also das gilt auch für die anderen eigentlich. Also vor allen Dingen auch für Maischberger. Also sich da einfach hinzusetzen und meinen, ja, du haust einfach sozusagen die Parteiparolen raus, ne? Stellst das so ins Schaufenster und damit kommst du durch. Aber das ist ein gefährliches Unterfangen.
Ja, das stimmt. Allerdings eine Sache fand ich total gut bei dieser Situation bei Markus Lanz. Sie hat ja von der Mietwucher-App gesprochen. Ich habe sofort meine Sachen da gemeldet, meine Mieten,
ja,
weil die ist viel zu hoch.
Ja,
bin mal gespannt, was passiert beim Wohnamt München, ob die sich melden. Ansonsten werde ich mich bei der Linken im Bundestag um Hilfe bemühen. Das hat die ja versprochen.
Ja, genau. Ja, also ich sehe schon. Also du bist so eine heimliche Sympathisantin von Frau Reicheneck.
Nein, die eigentlich nicht.
In deinem Herzen schlagen auch, wie nennt man das, oder in deiner Brust schlagen zwei Herzen, so rum. weil auf der einen Seite natürlich, klar, wir sind ja hier ordnungspolitisch unterwegs in diesem Podcast. Auf der anderen Seite bist du eine gebeutelte Münchner Mieterin. Ich sehe, also du hast so Grundsympathien für Frau Reicheneck.
Die hast du allerdings auch. Zumindest habt ihr sogar was gemeinsam, denn ihr beide und auch die linken Chefin Ines Schwertner, ihr haltet gar nichts von Friedrich Merz neuem Personal.
ja, nur, also das war ja auch wieder so großartig. Also wird dann alles, das sind alles so Manager, ja, die sozusagen ansatzlos von der Managerbank jetzt in die Politik wechseln würden. Da habe ich so bei mir gedacht, ja, stimmt, kann man zum Vorwurf machen, aber immer noch besser, ich wechsle sozusagen anstandslos von der Managerbank in die Politik als von der Studienbank in die Politik, ja. Das ist ja das Lebensmodell dieser ganzen linken Politiker. Alles so ein bisschen anstudiert haben. Ich glaube, in dem Fall hat die irgendwie so Arabistik, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sie dann in dem Fall sogar abgeschlossen. Und dann gleich irgendwie Rosa-Luxemburg-Stiftung, ne, irgendwelche so Referentenposten und schwupps bist du dann bei der Linkspartei und versuchst die Geschicke des Landes zu leiten. Also da, wie gesagt, ist mir jemand wie Frau Reiche,
die neue Wirtschaftsministerin.
Die neue Wirtschaftsministerin, Katharina Reiche, die jetzt immerhin jahrelang in der Energiewirtschaft war, dann doch lieber.
Das fand ich nämlich auch, weil die ganze Zeit kritisieren wir, dass man Minister in den Ministerien rumschubst und jemand, der mal Familienminister war, kann plötzlich Verteidigungsminister werden. Und jetzt endlich wird mal nach Kompetenz besetzt und nicht mit verbrannten Köpfen aus der Politik. Das ist doch ein guter Move.
Ja, ob jetzt allerdings, also Kompetenz das entscheidende Kriterium war bei der Auswahl.
Du hast es doch gerade gesagt.
Ja, naja, ja, ja. Also ich habe das Gefühl, das entscheidende Kriterium war erstmal Loyalität, ja? Also der Glamour-Faktor jedenfalls, dieser Minister, das betrübt mich natürlich auch als Kolumnist, der tendiert gegen null. Alle, die man so ein bisschen kennt, die auch ein bisschen Auftritt haben, wie zum Beispiel unser Freund Norbert Röttgen, der ist natürlich gar nichts geworden. Jetzt kommt da Herr Wadepool, heißt der, als neuer Außenminister, ja, wahrscheinlich ein ganz ehrenwerter Mann, hat sich also Jahr ein, Jahr aus jetzt ja mit den Untiefen der Außenpolitik beschäftigt, in der CDU-Fraktion. Ja, also wie gesagt, ganz, ganz hoch anständig und eben 100% loyal zum Chefe, ja. Das war das Kriterium.
Ich bin schockiert, dass du Norbert Röttgen als Glamour Faktor bezeichnet. Ja,
das ist doch John F. Kennedy, der CDU dachte.
Das ist doch die randlose Brille wie die Petersilie am Tellerrand. Stört keinen, interessiert aber auch keinen. Der ist doch super farblos. Echt?
Also mir wurde der immer so als sozusagen als deutscher JFK verkauft, aber gut.
Ich finde, Katharina Reiche hat doch einen super Glamour-Faktor, wenn sie jetzt auch mit dem Gutenberg zusammen ist.
Ah ja, jetzt kommt aber auf. Das, okay. Also das
sind aber die Kennedys.
Das ist so der Angeheiratete sozusagen. Oder wie nennt man das jetzt? Anverlobte Glamour-Faktor. Ja, das ist das neue Power-Couple wahrscheinlich der deutschen Politik, Katharina Reiche und von und zu Gutenberg. Ich erinnere noch die Fotos von ihm und seiner mittlerweile, glaube ich, geschiedenen Frau, ne?
Ich bin da nicht so involviert.
Ja, naja, hab ich das nicht mitbekommen. Ein großes bunte Thema, natürlich.
Ja, gut.
Und wie es dann, glaube ich, auf so Dinosauriern, die es in Berlin irgendwo gibt, dann so auf so riesigen Steindinosauriern so Fotosessions gemacht hat. Ich glaube, der Spiegel hatte sogar mal eine Titel über die fabelhaften Gutenbergs. Also das stimmt. Das ist natürlich ein Glamour-Niveau. Daran ist lange keiner mehr rangekommen.
Siehste? Und es gibt, wir orientieren uns ja auch ein bisschen an den USA, denn auch bei uns wird es ein Digital- und Modernisierungsministerium geben mit einem Elon Musk Carsten Wildberger heißt er. Habe ich mir aufgeschrieben.
Ja. Ich habe den Mann noch nie gehört. Was hat der gemacht? Der hat irgendwelche Elektronikmärkte, glaube ich, vorher geleitet, ne?
Der war bei Vodafone, bei T-Mobile, jetzt war er bei Mediamarkt Saturn, der war auch in Australien und er hat immer, das habe ich extra nachgelesen, damit ich dir entgegentreten kann, ja? Er hat immer die digitale Transformation vorangetrieben.
Fabelhaft.
Aber das ist doch super, ist doch besser als irgendjemand, der sich damit nicht auskennt.
Ich hab da überhaupt nichts gegen. Ich fürchte nur, dass ich eben also den Robert und den anderen Lena echt noch vermissen werde. Oder die Claudia. Ne? Jetzt haben sie ja so eine Klein-Claudia dahin gesetzt. Wolfram Weimar.
Klein ist der nicht.
Nee, der stimmt. Körperlich ist der groß. 1,98. Ja. Das verbindet ihn ja auch neben dem Ort, an dem auch Friedrich Merz angeblich eine Hütte hat, nämlich am Tegernsee.
Ja.
Die beiden. Wolfram Weimar als der neue Kulturstaatsminister. Das war eigentlich die Personalie, die die Republik am meisten erschüttert hat.
So ein unwichtiger Posten, also verhältnismäßig.
Naja, einerseits, ja, das stimmt, der hat natürlich hat ein kleines Budget von 2,2 Milliarden, wobei für die Filmwirtschaft und für die bangen ja jetzt auch alle, ja, und haben wahnsinnigen Schiss, dass ihnen die Subventionen entzogen werden. Das ist natürlich ein kleines Amt. Andererseits sitzt er, ich glaube, neben dem Bundeskanzler, im Bundeskanzleramt, muss also sozusagen nur einmal rübergehen, ja, über den Flur, da ist er schon. In den heiligen Räumen. Und du kannst natürlich viel mitmachen auch mit dem. Also kannst du dich kluge Reden halten. Das ist ein bisschen der.
Er ist auch ein kluger Mann.
Der Ersatz-Bundespräsident, ja, ist das dann.
Hast du die Aufregung verstanden? Ich nicht so ganz. Auch wenn er vielleicht nicht die logische Wahl ist. Eigentlich war der ja als Regierungssprecher wohl im Gespräch anfangs. Aber da kannst du ja nicht deine eigene Meinung sagen.
Also er hat also nicht viele Freunde. Also wenn selbst die FAZ, ja, Jürgen Kaube, Herausgeber der FAZ im Feuilleton, zur Totalvernichtung anzieht.
Ja, habe ich gelesen.
Ich glaube, erster Satz, ob der neue Kulturstaatsminister etwas von Kultur versteht, diese Frage können wir nur aufgrund von Spekulationen beantworten. Ja, so fängt ja der ganze Text schon an. Und ihm dann nachweist, dass er hat so ein Buch geschrieben über, ich glaube, das konservative Manifest, ja, also Weimar, ja, was da alle für faktische Fehler drin sind, dachte ich, ja, also immerhin ehemaliger Arbeitgeber, ne? FAZ.
Ja.
Bei der Welt waren sie auch nicht viel freundlicher. Also wo immer er gearbeitet hat, hat er jedenfalls eine Spur des Blutes hinterlassen. Er war ja auch mal beim Fokus, also bei uns.
Ja, mhm. Weiß ich.
Ich glaube, ein Jahr hat er durchgehalten, dann wurde rausgeschmissen. Vom Verleger persönlich. Ich habe gehört, in dem Fall, weil er immer schon um 18 Uhr nicht mehr in der Redaktion war, sondern am Tegernsee. Und das fand, also sagen wir mal, von der Arbeitshaltung der Verleger so ein bisschen anrüchig. Wahrscheinlich einfach.
Da gab es noch kein Homeoffice.
Nur ein Andi, wahrscheinlich nur ganz böses Gerede. Und der Mann hat sich total reingehängt und ist über irgendwelche intriganten Fallstricke im Hause Boda gefallen. I don't know, ja. Mhm.
Also ich möchte hier mal eine Lanze brechen für Herrn Weimer. Einfach, ja. Der hat 2012 sein Medienimperium auf die Beine gestellt.
Medienimperium gleich.
Naja, da gehört immerhin dieser Ludwig-Erhard-Gipfel dazu. Da kommt das Who's Who der Politik nächste Woche wieder am Tegernsee.
Das stimmt.
Und ich fand ehrlich gesagt das auch nicht gut recherchiert von der FAZ, denn in dieser Weimar Media Group gibt es beispielsweise diesen Science Award. Mhm. Da werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die einen besonderen Beitrag für die Gesellschaft geleistet haben. Sprich, da wurden auch schon Künstler ausgezeichnet. Warum ist denn das kein kultureller Hintergrund?
Kultureller Hintergrund. Also ihr geht wahrscheinlich auch einmal im Jahr nach Bayreuth. Ja, das ist ja in der Märzwelt. Ist das der Ausweis von Hochkultur? Ne? Einmal im Jahr in Bayreuth die Rübe hingehalten. Ja.
Das ist meine Heimat, da lässt du nicht drüber.
Also ich will mich jetzt hier nicht so sehr lustig machen. Was mir gefällt natürlich an der Personalie ist, im Riesen jetzt Befürchtungen im linken Lager.
Ja.
Es gibt schon, man sieht schon, wie auf change.org die ersten jetzt Petitionen ja vorbereitet werden, ja. Die erwarten jetzt also den Kulturkrieger Wolfram Weimar. Jetzt werden aber alle möglichen Stellen auch aus seinen Büchern jetzt rauskompiliert, ja. Er hat irgendwas mal vom Blut, das Wort Blut oder so kommt vor. Ganz schlimm. Wird jetzt alles quer gelesen. Weil sie bangen natürlich alle um ihre Subventionsmillionen. Ja, also wie gesagt, 2,2 Milliarden ist, glaube ich, der Kulturhaushalt immerhin.
Ja.
Das ist jetzt wiederum für alle, die dranhängen, ist das wiederum ganz viel Geld. Und die hatten es natürlich mit der Claudia, die schützend die Hände über den größten Wahnsinn noch gehalten hat.
Genau, die lässt auch noch Antisemitismus zu.
Ja, genau. Das
würde ich
sagen,
passieren.
Das funktioniert mit dem nicht. Also da bin ich ziemlich sicher. Also wenn die jetzt bei der Berlinale wieder alle möglichen Pro-Gaza-Plakate da raushängen, sagt, das könnt ihr gerne machen, aber nicht mit deutschem Steuergeld.
Das ist doch positiv.
Ja, ist positiv.
Also
ich meine, du kannst natürlich auch sagen,
du siehst das kritisch.
Nein, ich sehe es nicht kritisch. Ich sehe es positiv. Ich meine, ich hatte echt Befürchtungen. Jetzt ist mir die Claudia abhanden gekommen, Claudia Roth. Über was soll ich schreiben jetzt? Jetzt kommt der Wolf. Also mit Wolfram Weimar ist die Lücke adäquat besetzt.
Und mit Doro Bär, weil da weiß ich ja auch, dass du da eher so ein bisschen kritisch bist.
Ah, du lässt aber heute auch nichts aus.
Ja.
Doro Bär.
Forschungsministerin. Und, also Ministerin auch für Technologie und Raumfahrt.
Ja. Ja, also mit Doro Bär steigen es demnächst die ersten Mars-Raketen von deutschem Boden. Ne?
Die hat früher schon von Flugtaxis fabuliert. Jetzt kommt das vielleicht.
Also ich sag nichts dazu.
Du sagst lieber nichts,
ja? Das ist natürlich für jeden deutschen Professor, wird das jetzt, also der Antrittsbesuch im Forschungsministerium mit einer Heimsuchung.
Also ich mag die, ja, das weiß ich auch.
Ja, wir reden jetzt nicht über, ob wir jemanden mögen.
Ja,
ich mag sie sehr gerne, ob jetzt das, also zumindest hat sie sich bislang in ihrem Wirken nicht besonders empfohlen, um jetzt Forschungsministerin zu werden, ne? Glaube ich.
Aber das finde ich, das kann man ja über viele Positionen sagen.
Aber kamst du mir nicht gerade erst so eingeflogen mit Kompetenz?
Ja.
Und da wäre ein totaler Kompetenzverdacht bei all den Leuten, die jetzt, aber wir haben ja von der CDU geredet, nicht von der CSU. Ne?
Ja, genau, richtig. Genau. Ja, wir haben jetzt auch bei der CSU, haben wir ja auch einen Landwirtschaftsminister, einen 60-jährigen Metzger, der jetzt über gesunde Ernährung etwas sagen soll. Da habe ich persönlich so meine Zweifel. Aber gut, du hattest eine Personalie, worüber du dich sehr aufgeregt hattest, das war der Regierungssprecher, der Designierte.
Nein, das ist für mich der Gewinner der Woche gewesen. Stefan Cornelius von der Süddeutschen Politikchef, ja, der jetzt anlasslos Bundespresseamt wechselt als Regierungssprecher. Mhm. Da habe ich gedacht, also lieber Stefan Cornelius, Gratulation, Gratulation, Gratulation. Also wenn man die Gelegenheit hat, die vermutlich die Redaktion mit der schlechtesten Laune Deutschlands zu verlassen, ja. Das ist die Süddeutsche.
Ach so.
Ja, das ist der in der Hultschiner Straße, heißt das. Das ist ja deren Redaktionsgebäude. Das war natürlich, wie das bei großen mächtigen Zeitungen früher war, saßen die natürlich mal in der Stadt. Ja?
Ja, ja.
Und die rausgetreten sind, sind sie zum Marienplatz gegangen und dann haben sie dann Einkehr gehalten bei dem Wirt ihres Vertrauens. Und dann kamen sie wieder zurück und haben ihre Leitartikel verfasst. Und dann sind die also auch übernommen worden von so Stuttgarter Sparfüchsen. Und die haben als erste denen natürlich das Redaktionsgebäude in der Stadt gestrichen und haben die an den Stadtrand verfrachtet. Und jetzt sitzen die da also am Stadtrand mit schlechter Laune. Die hatten immer schon schlechte Laune. Die schlechte Laune ist halt viel, viel größer geworden. Mhm. Mit diesen Stuttgartern Pfennigfuchsern im Rücken. Ja, und jetzt Stefan Cornelius, der da seit 30 Jahren brav geschrieben hat, aber auch nicht so richtig den Weg da rausgefunden hat, der wird jetzt Regierungssprecher, hat natürlich eine gewisse Komik, dass sich jetzt Friedrich Merz, das neue Urgestein des Konservatismus, ausgerechnet den Politikchef der Süddeutschen holt, aber weiß nicht, vielleicht ist ja das Angebot an die Mitte der Gesellschaft.
Es ist ja auch eigentlich ein Job, wo du wirklich, da hast du ja nichts zu sagen. Du bist nur das Sprachrohr der Regierung, aber eine eigene Meinung hast du nicht.
Also das, ich weiß nicht, jetzt können wir ja schnell nochmal googeln hier, heimlich, ne? Wie viel, das ist nicht hier, das ist also jedenfalls größer als Kulturstaatsminister. Du hast da ein paar hundert Leute sitzen. Ja, 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 du hast da auch natürlich echte Etats. Also allein der Werbeetat ist riesig, ne? Den du da hast.
Hättest du das gerne gemacht? Nee.
Grauenhafter Posten.
Ja, okay, ja, gut. Natürlich.
Also du bist 24/7 auf Abruf.
Ja.
Ja. Das kannst du machen, also wenn du keine Familie eigentlich hast, ja, oder beschlossen hast, die Familie die nächsten Jahre nicht mehr zu sehen oder zumindest die Zeit, die du den Job ausfüllst. Du bist relativ natürlich dicht dran am politischen Geschäft. Du bist bei allen Reisen damit. Du sitzt, hast auch Zugang natürlich zu allen geheimeren Sitzungen.
Willst du gar nicht.
Aber dann sitzt du dreimal in der Woche in dieser schrecklichen Bundespressekonferenz und musst dich dann von übel gelaunten Journalisten quälen lassen, ja, die so neunmal klug dann kommen, aber der Herr Merz hat doch gestern noch das gesagt und nun heute sagt er das und so, ja. Ja, also was winkt ist das Gefühl von Bedeutung, klar. Am Ende, sie quälen dich natürlich nicht nur die Kollegen, sondern sie wollen ja auch was von dir, also kommen sie auch wieder angeschwänzelt, ne, und schmeicheln dir, also es hat so ein bisschen so einen kleinen Ego-Boost. Und ich glaube, Stefan Cornelius geht jetzt so, was sind 59, 60 ist der. Denkt man ja auch schon mal an die Rente.
Was schon?
Du wirst ja verbeamtet. Ich weiß nicht genau, wie lange du durchhalten musst. Ja, 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 ja. Also ich glaube, nach 4 Jahren ist die Rente sicher. Ja, die Rente
ach,
ist
was.
Sicher.
Okay.
Ja, ja, das ist nicht ganz unwichtig.
Ist man dann auch privat versichert?
Du bist doch in der Rente. Du bist an dieser Beamtenversicherung.
Ohne Gesundheitstest mit 59? Na, sauber.
Oh, das gilt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt einen besonderen Gesundheitstest für den Sprecher des Bundespresseamtes machen, ja? So auf Herz und Nieren nochmal geprüft. Nee, nee, den können wir nicht nehmen. Ja, der hustet so. Ich glaube nicht. Da rutscht du so rein und rutscht du so durch. Das steht auf der Habenseite. Ich weiß nicht, was ihn jetzt bewogen hat. Ich glaube, das ist wie gesagt die Mischung aus der SZ entkommen und möglicherweise nochmal Beamter auf den letzten Meter.
Ja.
Ist ein Angebot.
Ja, na klar. Und von München nach Berlin, das ist ja ein Weg, den jemand komplett ausgeschlossen hat mittlerweile übrigens. Markus Söder, der wurde nochmal gefragt, ob er vielleicht Bundespräsident irgendwann werden möchte. Hat er gesagt, nee. Also mit Berlin ist er komplett fertig. Hat ja diese Woche übrigens auch für Aufreger gesorgt beim Begräbnis des Papstes. Hat er sehr viel Selfies geschossen auf dem Petersplatz. Ich habe die Aufregung nicht verstanden. Vor allem, weil unser wirklicher Bundespräsident, also Frank-Walter Steinmeier, mit auf den Selfies war. Der hat gar keinen Hate abbekommen. Ist voll unfair.
Ja, das ist unfair. Belassen wir es da mal. Das ist unfair. Nee, gut, ey. Das stimmt. Ich habe es auch gesehen. Also auf dem Flugzeug, die beiden so, grinse, ne? Wie auf dem Weg jetzt so lustig, Papstbeerdigung, so. Es hat ein bisschen was Unangemessenes.
Ja.
Weil du ja irgendwie jetzt auch wieder in Trauer zerfließen sollst. So, andererseits, ja, gut, so ist es halt. Ist natürlich ein Riesenevent gewesen. Haben sich auch alle brav vom Leichnam verbeugt, der da ja aufgebahrt war.
Da hat er ja kein Selfie gemacht.
Ja, das ist halt ihn natürlich schon unterschieden von, also Steinmeier hat, wie gesagt, da ist er da aus dem Flieger und auf dem Weg dahin, aber Markus Söder natürlich, weil das auch nicht lassen kann, auf dem Petersplatz, alle sitzen da schon, er stellt sich hin und dann so, ne? Ja. Gut, das hat ihm Kritik eingetragen, allerdings, das wird er verschmerzen.
Und Bundespräsident wird er auch nicht, denn das
Ja,
soll ja.
das will er nicht mehr werden.
Nee, er will nicht.
Ich glaube, weil er jetzt antizipiert hat, dass die Chancen relativ schlecht stehen, weil das soll ja eine Frau sein.
Genau, er soll ja eine Frau sein. Ich finde es total spannend, dass alle das jetzt fordern. Es war doch schon mal eine Frau im Gespräch damals, Gesine Schwan.
Ja,
Kannst du dich erinnern?
da hat uns der Gott, da hat eigentlich die Vorsehung hat uns vor Gesine Schwan bewahrt. Das muss man mal sagen. Also Steinmeier ist schon schlimm. Dieses Salbadern, auch was er sich jetzt zugelegt hat. Also
Das was?
dieses Salbadern, das ist so. Also er kann es, er muss alles kommentieren, dann auch immer so, so super ernst und so ganz besorgt, ja. Also er hat dann die Fotos gesehen von Zelensky und Trump, die sich dann ja da, der Trump schafft es einfach auch, der haut jeden Tag ein Foto raus, das sozusagen
Ja, das war schon
fähig ist.
ikonisch.
Ja, das
Ja.
ist natürlich Wahnsinn bei ihm. Der hat das, also entweder, der hat eine, es gibt ja so auch so Schauspieler, wo die Kamera sozusagen angeblich rot wird, wenn sie die sieht und anfängt zu glühen. So ist es beim Trump auch mit den Fotoapparaten. Jedenfalls sitzen die beiden da, reden also über den Frieden. Sofort natürlich muss sich Steinmeier hinstellen und sagen, ja, also er sieht das auch. Also man darf jetzt nicht sozusagen zu viel Erwartungen haben. So, das ist so wie so ein miesepetriger Kirchentagspräsident tritt er jetzt mittlerweile immer auf. Dann gleichzeitig natürlich will er uns immer Hoffnung geben. Ich weiß gar nicht, das hat auch so eine merkwürdige Stanzensprache. Also, ja.
Wir haben es ja
Insofern,
bald ausgestanden.
ja, naja.
In 2 Jahren.
Ja, also bald, ja. Ja, also, das ist jetzt gerade so angekündigt, als ob in dem nächsten halben Jahr Steinmeier sozusagen von uns genommen wird. Immerhin 2 Jahre müssen wir noch durchhalten mit ihm, ne?
Ich frage mich nur, warum ist das jetzt so eine große Sache, dass das unbedingt eine Frau werden muss, seine Nachfolgerin? Da heißt es immer, das ist ein großer Schritt für die Gleichstellung.
Ja, habe ich auch gelesen.
Haben die aber alle vergessen, dass wir 16 Jahre eine
Ja,
Kanzlerin
das ist ein
hatten?
bisschen fies, finde ich auch. Also so zu tun, also im Grunde wird ja so Frau Merkel damit so entweiblicht, ne?
Voll.
Also das nach dem Motto, das war ja nur Angela Merkel, die uns regiert hat, ja?
Ja, genau.
Das war gar keine richtige Frau. So finde ich auch, das schwingt da so auch mit. So nach dem Motto, also wenn wir jetzt mal Gleichberechtigung in Deutschland haben wollen, dann muss doch klar sein, dass der nächste Bundespräsident eine Frau ist, um das sozusagen mal so als wahres Symbol, ja? In die Welt zu senden, weil, nee, also Bundeskanzlerin 16 Jahre, das zählt nicht. Das war ja nur die Angela. So, komisch.
Saskia Esken wäre vielleicht jemand, die das
Ja,
könnte.
ja.
Oder die braucht ja einen Job.
Ja,
Vermutlich dann.
der arme Saskia springen sie aber auch echt jetzt bös um. Also ich meine, das
Oh.
haben sie nicht mal mehr, also nicht mal im eigenen Landesverband haben sie so aufgestellt für den Bundesvorstand der Partei. Also die hat jetzt schwere Tage. Mal schauen.
Die
Mal
ist natürlich
schauen.
auch
Also, mal
Pain.
gucken. Also, wir klopfen mal auf Holz. Ja, so. Es ist jetzt also Tag der Aufzeichnung unseres Podcasts.
Donnerstag am Tag der Arbeit.
Am Tag der Arbeit zeichnen wir auf.
Ja.
Ja, habe ich auch gestern einen Anruf bekommen meines Chefredakteurs. Was? Ihr zeichnet am Tag der Arbeit auf?
Ja.
Ich sage, Georg, ich komme aus einer alten sozialdemokratischen Familie. Ich meine, weißt du, wer den 1. Mai als Feiertag eingerichtet hat? Das waren die Nationalsozialisten. Natürlich arbeiten wir am 1. Mai. Wir begehen doch keine nationalsozialistischen Feiertage, ja, die Caro und ich, ja. Natürlich antifaschistische Geste und der Tim, der im Hintergrund, ja, alle Geräte hier bedient, auch Antifaschist im Herzen, zumal Antifaschismus ist auch die neue DNA der Regierung, habe ich von Frau Prien, der
Richtig.
Bildungsministerin, gelernt, ja. Also, da sind wir jetzt, also unsere DNA auch. Insofern, ja, am 1. Mai wird hier gearbeitet und Stand 1. Mai ist das Schicksal von Saskia Esken noch ungeklärt.
Ist ja relativ fies, dass der Lars Klingbeil das so laufen lässt, ne? Ich meine, immerhin haben die ja beide diese Wahl verloren.
Ja, das ist auch
Er
ihr
wird
Argument, ja.
Vizekanzler und
Ja.
sie fällt unter den Tisch. Schaut ja so aus, ne?
Ja, alle überlegen sich, wie werden wir die Saskia los, so, ne?
Ich fand das tatsächlich ein bisschen gemein, auch
Ja, es
wenn.
ist gemein,
Ja.
andererseits ist das so, das stimmt. Sie haben, also, Das ist ja auch ihr Argument. Ja. Wir hatten doch eine Doppelspitze. Ich habe doch nicht alleine die Wahl verloren. Ja. Ja. Der Hauptmanager war ja vielleicht sogar noch der Lars. Der Lars wird jetzt belohnt. Ja. Finanzministerium, Vizekanzler obendrauf. Was wird mit mir? Das wird der berühmte Schrei damals auch von dieser schleswig-holsteinischen, wie hieß sie denn noch? Heide Simonis, ja?
Ach Gott, ja.
Was wird aus mir? Ja, 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 was wird aus mir? Ist eine menschliche, berechtigte Frage.
Die ging dann zu Let's Dance.
Ja, nur, pass auf, wenn Lars Klingbeil im Fernsehen auftaucht, greifen dich alle zur Fernbedienung nach dem Motto, Mutti, wo hast du die Fernbedienung hingelegt? Ja, lass uns umschalten. Wie bei Saskia Esken. Man muss ja dran erinnern, das war die Frau, wo aus den eigenen Reihen, vor der Wahl, im Wahlkampf, ja, gesagt wurde, Talkshow und Auftritt zur Pfot für Saskia Esken, weil jedes Mal, wenn sie auftritt, kostet uns das 0,5%. Ja, so.
Okay. Ist die eigentlich dann die Verliererin der Woche oder können wir das noch nicht so sagen?
Doch. Ich glaube, also selbst wenn sie am Ende noch irgendwas kriegt, weiß ich, so im Entwicklungshilfeministerium.
Ich habe auch gerade gedacht, wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Ja, da muss sie an, da sitzt, da haben sie eigentlich so eine Kandidatin, Frau Schulze, ne, da muss die weichen. Es ist trotzdem, dann wissen alle, das war jetzt das Trostpflaster. Insofern, ich glaube, so als Verliererin der Woche können wir die damit, also den Platz hat sie sich verdient.
Und wer ist unser Gewinner der Woche?
Tja, wer ist denn der Gewinner? Hast du einen Vorschlag?
Keine Ahnung. Philipp Amthor vielleicht.
Ach, Philipp Amthor, ja, der geht immer.
Der geht immer, oder?
Was wird der jetzt?
Der wird Staatsminister im Ministerium für Digitalisierung. Da hat er ja schon in den Koalitionsverhandlungen, war er der Chefverhandler.
Aha, ja.
Und ich finde mit 32, aber du musst den wählen, den Gewinner.
Ja, also ich finde es, also Philipp Amthor, den fand ich immer super, ja. Also wer schon so zur Welt kommt, wie so ein Mini-Cool, Mini-Me, der hat schon mal meine Grundsympathie. Hat er ja auch bis heute eisern durchgehalten, die Nummer. Und insofern, ja, vielleicht. Der Gewinner der Woche, unser Gewinner der Woche, Philipp Amthor, funktioniert übrigens auch, muss ich sagen, bei unserem Publikum Bombe. Also immer, wenn ich den in der Sendung hatte, auf Focus Online, also die Einschaltquote war immer top.
Das
ja,
stimmt.
Muss man sagen.
Der war Rekordgast.
Ja. Also Philipp Amthor ist eine sichere Bank, auch quotentechnisch. Und insofern, ja, schon mal ganz schön, ja, dass er jetzt was geworden ist. Ich hoffe, er lässt sich das jetzt, also Staatsminister klingt natürlich jetzt schon groß, ne?
Ist gar nicht so groß, ne?
Ja, doch.
Ja?
Doch, wollen wir jetzt mal nicht, also ich wäre auch gern Staatsminister.
Ach so.
Also Staatsminister Fleischhauer, ja. Ich weiß zwar noch nicht genug, wofür das Amt muss man irgendwie noch schaffen. Vielleicht schaffe ich das irgendwie noch beim...
Da müssen wir aber beim Thema Loyalität ansetzen. Dann darfst du nicht über den Friedrich Merz so kritisch schreiben.
Das ist genau, das ist natürlich auch mein Hauptproblem. Deswegen werde ich nie was werden in der Politik. Ich schaffe das, vielleicht mich so 5 Minuten am Riemen zu reißen. Ja? Und dann purzelt irgendwie so ein unbedachter Satz schon wieder aus mir
Gott
raus.
Gott sei Dank. Es wäre doch ein großer Verlust, ganz ehrlich.
Ich bin total politikunfähig. Also, aber abgesehen von diesen langen Sitzungen, die man da immer durchhalten muss, bis tief in die Nacht, ja, wo man irgendwelchen Abgeordneten Rede und Antwort stehen muss, ich glaube, die Spottlust im Zaum zu halten, das glaube ich, das will ich nicht schaffen.
Ich glaube, das hätten auch wäre auch eine schlechte Nachricht für unsere Zuhörer und Zuschauer. Die lieben es dann doch immer wieder, deine Sachen zu lesen und dir zuzuhören. So wie auch nächste Woche, da könnt ihr das wieder machen. Da sind wir wieder da mit dem schwarzen Kanal, immer donnerstags auf YouTube, freitags überall, wo es Podcasts gibt. Seid wieder dabei. Schöne Woche. Tschüss.